Info 3 Abend.
Aufatmen rund um den Indischen Ozean. Die Tsunami-Warnung nach dem Erdbeben in Indonesien ist aufgehoben. Unklare Lage in Syrien. Die Regierungstruppen haben offenbar auch heute Städte beschossen. Kältere Nacht erwartet. Es gibt stellenweise leichten Frost. Morgen ist es im Süden und Osten teils sonnig bei 14 Grad. Sonst ist es wechselnd bewölkt und es regnet zeitweise bei 10 Grad. Am Mikrofon Andrea Abbühl und Angelique Welchli mit den Nachrichten.
Nach den schweren Erdbeben vor der indonesischen Insel Sumatra hat das Tsunami-Warnzentrum Entwarnung gegeben. Das erste Beben in der Provinz Aceh hatte eine Stärke von 8,7. Später wurden mehrere Nachbeben registriert. Eine Flutwelle, die durch die Beben ausgelöst wurde, war aber weit weniger hoch als befürchtet. Für die Küstenregionen bestehe keine erhöhte Gefahr mehr, so das Warnzentrum. Allerdings müssten die jeweiligen örtlichen Behörden entscheiden, ob die Gefahr komplett gebannt sei. Die Chancen auf eine Waffenruhe in Syrien werden nach Einschätzung von Experten immer unwahrscheinlicher. Syrische Regierungstruppen haben nach Oppositionsangaben erneut mit schweren Waffen mehrere Städte beschossen, darunter auch die Stadt Homs, die als Hochburg des Widerstands gilt. Der Beschuss erfolgte nur wenige Stunden, nachdem der syrische Präsident Bashar al-Assad versichert hatte, die Waffenruhe zu respektieren. Der UNO-Vermittler Kofi Annan sagte, er hoffe weiterhin, dass die Waffen bis morgen doch noch schweigen würden. Syrien habe ihm entsprechende Zusagen gemacht. Die Schweiz und Österreich wollen in Kürze ein Steuerabkommen unterzeichnen. Die österreichische Finanzministerin Maria Vekter werde am Freitag in Bern Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf treffen. Das gab Bundeskanzler Werner Faymann in Wien bekannt. Ob das Abkommen auch dann unterzeichnet wird, ist noch nicht bekannt. Noch ausgehandelt werden müssen die genauen Steuersätze, die bei Vermögenswerten aus Österreich in der Schweiz zur Anwendung kommen sollen. Die Schweizer Wirte machen sich große Sorgen, weil im letzten Jahr der Umsatz in den Restaurants um 7% zurückgegangen ist. Laut dem Dachverband Gastro Suisse sparten die Gäste vor allem bei den Getränken. 13% weniger zahlten sie für Getränke zum Essen. Jene, die nur zum Trinken in ein Restaurant gingen, gaben gar 22% weniger aus. In Griechenland soll das neue Parlament am 6. Mai gewählt werden. Dieses Datum hat der griechische Ministerpräsident Papadimos nach einem Treffen mit dem Staatspräsidenten bekannt gegeben. Die Parlamentswahl wird die erste sein, seit die Regierung im Kampf gegen die Schuldenkrise drastische Sparmaßnahmen durchsetzen musste. Laut Meinungsumfragen könnten jene Parteien, die diese Sparmaßnahmen ablehnen, mit Erfolgen rechnen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.060 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.815 Punkten, plus 0,8%. Der Euro wird zu 1.2014 gehandelt und der Dollar zu 91,16 Rappen.
Info 3 Abend. Die Themen.
Warum die Erde vor Indonesien zwar massiv bebte, es aber keine hohe Flutwelle gab. Warum die USA trotz Gerichtsverbot doch noch zu den Daten von CS-Kunden kommen könnten. Und was hinter dem Politkrimi in China steckt. Dort geht es um Macht, Mord und Korruption. Antworten gibt's nach Wetter und Verkehr.
In der Nacht ist es teils klar, stellenweise gibt es etwas Frost. Morgen wird es dann im Süden und im Osten teils sonnig bei etwa 14 Grad. In der übrigen Schweiz wird es wechselnd bewölkt und es gibt zeitweise Regen bei rund 10 Grad. Der S3-Verkehrsinformation von 17.04 Uhr. Vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden 8 Kilometer Stau und damit 2 Stunden Wartezeit. Es wird empfohlen, via die A13 und den San Bernardino auszuweichen. Dann Stau nach einem neuerlichen Unfall in der Region Aargau-Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen Aarau-West und Oftringen. Weiter Stau oder stockender Verkehr auf der A1 Richtung Zürich zwischen Rot-Trist und der Raststätte Kölliken Süd. In der Region Zürich, auf der A1 Richtung Bern zwischen Wallisellen und Zürich-Affoltern, Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern auf der Silhochstraße zwischen Zürich-Brunau und dem Autobahnende in Wiedikon, dann in der Zentralschweiz auf der A4A zwischen Zug und der Verzweigung Blegi sowie in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bern-Forsthaus und Bern-Neufeld.
Info 3 Abend.
Ein sehr starkes Erdbeben hat heute Indonesien erschüttert. Stärke 8,7. Als die Nachricht über die Ticker lief, kamen bei vielen Bilder des Tsunami von 2004 hoch. Das ist jetzt 6 Stunden her. Noch sind die Auswirkungen des heutigen Bebens nicht völlig überblickbar. Es scheint aber, dass die Schäden eher gering sind. Das Beben war zwar stark, aber es ereignete sich im Meer weit vor der Küste. Und auch einen Tsunami hat es nicht gegeben. Die Warnungen wurden inzwischen aufgehoben. Ich habe Wissenschaftsredaktor Patrick Tschudin gefragt. So ein starkes Beben, aber trotzdem kein Tsunami, hat das denn gar keinen direkten Zusammenhang?
Nein, im ersten Moment, in den ersten Minuten weiß niemand so genau, ob ein Beben tatsächlich einen Tsunami auslöst. Das ist ja auch das Schwierige. Ab einer gewissen Größe des Bebens muss man aber immer damit rechnen und auch davor warnen. Wichtig für einen Tsunami ist, was sich unter der Wasseroberfläche abspielt.
Wie meinen Sie das?
Ja, nun stellen wir uns das Meer kurz als großes Schwimmbad vor. Und das Erdbeben als Bewegung am Boden des Beckens. Dann kommt es darauf an, wie sich dieser Boden des Schwimmbeckens bewegt. Wenn ein Teil des Bodens plötzlich, sagen wir, einen halben Meter hoch geht, dann überträgt sich das natürlich an die Wasseroberfläche und gibt große Wellen. Im Meer wäre das dann ein großer Tsunami. Wenn aber ein Teil des Bodens in diesem Schwimmbecken, das wir uns vorstellen, wenn ein Teil des Bodens sich einfach plötzlich horizontal, also eben verschiebt, also nicht hochkommt, dann bewegt das vielleicht auch das Wasser, aber natürlich viel weniger. Im Meer wäre das dann kein Tsunami. Heute hat es Wellen gegeben, aber nur kleine. Die höchste war am Ufer zum Glück nur rund 1 Meter groß.
Jetzt ist es ja so, dass es auch noch Nachbeben gibt. Kann man jetzt davon ausgehen, dass sich das gleiche Muster unter der Wasseroberfläche abspielt, dass man sich also keine Sorgen mehr um einen Tsunami machen muss?
Das kann man so nicht sagen. Die Erdbebenprognose ist ein schwieriges Geschäft. Das ist eine unsichere Sache. Im Prinzip kann jederzeit wieder ein großes Erdbeben kommen in jener Gegend. Der Grund für das Beben von heute ist auch der Grund, warum dort jedes Jahr Hunderte von kleineren Erdbeben gemessen werden. Der Grund ist, eine ozeanische Platte schiebt sich unter eine Kontinentalplatte. Das bleibt die nächsten paar Millionen Jahre weiterhin so. Und so lange gibt es dort immer Erdbeben, auch katastrophal heftige.
Umso wichtiger ist da die Alarmierung nach 2004 und diesen schrecklichen Erfahrungen, die man da gemacht hat, hat man das Tsunami-Alarmsystem verbessert. Wie hat denn das heute funktioniert?
Ja, offenbar ziemlich gut. Also die erste Meldung, es habe ein Beben gegeben und es könne vielleicht ein Tsunami geben, ging bereits 6 Minuten nach dem Beben um die Welt. Und darin, in dieser ersten Meldung nach 6 Minuten, darin standen bereits erste Schätzungen, wann die Welle rund um den Indischen Ozean wo ankommen würde. Seit 2004 haben verschiedene Organisationen auf dem Land insgesamt mehrere hundert vernetzte Sensoren installiert. Und weil die Erdbebenwellen sich im Erdinneren viel schneller ausbreiten als ein Tsunami auf dem Wasser, darum spüren diese Sensoren das Beben lange bevor der Tsunami ein Ufer erreicht. Und mit modernen Rechnern lässt sich eben aus diesen Signalen der Sensoren sehr rasch berechnen, wo ein Tsunami ankommen müsste, wenn es denn einen gibt. Heute hat es zum Glück keinen gegeben.
Das waren Informationen von Wissenschaftsredaktor Patrick Tschudin.
Info 3 Abend.
Ungenügend. So urteilte das Bundesverwaltungsgericht über das Amtshilfegesuch der amerikanischen Steuerbehörde. Die Folge? Weil das Gesuch zu wenig präzise formuliert ist, darf die eidgenössische Steuerverwaltung keine Daten von Credit Suisse-Kunden an die USA liefern, wenn der betroffene Bankkunde damit nicht einverstanden ist. 30 betroffene Bankkunden haben sich gegen die Datenlieferung gewehrt. Wie es aussieht, erfolgreich. Die Daten jener, die sich nicht gewehrt haben, sind nun schon in den USA. Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler.
Das Bundesverwaltungsgericht hat zwar erst einen Fall beurteilt, doch der dürfte für die weiteren 29 Bankkunden, die sich gegen eine Auslieferung ihrer Daten zur Wehr gesetzt haben, Signalwirkung haben. Wenn der Kunde nicht will, gibt es keine Daten für die US-Steuerbehörde. Für jene 150 Personen, die mit dieser Datenlieferung an die USA einverstanden waren, ändert sich mit diesem Urteil aber nichts, sagt Mario Tuor, Sprecher des Staatssekretariats für Finanzfragen SIF.
Es ist ja ein rechtsgültiges Verfahren, das durchgeführt wurde. Die Kunden hatten 30 Tage Zeit und ihre Anwälte, um dagegen Einspruch zu erheben. Wenn sie das nicht gemacht haben, dann sieht der Rechtsweg eben vor, dass man diese Daten dann liefert.
Dennoch hat das Urteil Einfluss, denn für weitere Amtshilfegesuche seitens der USA wird klar, sie müssten präziser formuliert sein.
Es ist klar, dass bei Gruppengesuchen sehr, sehr genau umschrieben werden muss, was jetzt die Kriterien sind, die auf Betrug hindeuten. Das hat das Gericht gesagt, das war in diesem Fall zu wenig spezifisch genannt.
Das Urteil dürfte den USA zwar nicht gefallen, negative Konsequenzen seitens der USA befürchtet Peter V. Kunz kurzfristig dennoch nicht. Der Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern argumentiert.
Ich wäre überrascht, wenn die Drohgebärden jetzt tatsächlich zurückkämen, weil das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hat doch eine relativ beschränkte Wirkung. Also es geht hier nicht darum, dass die Schweiz keine Amtshilfe gewähren will.
Sondern Amtshilfe, ja, geht es um Steuerbetrug. Geht es hingegen um Hinterziehung, gibt es keine Amtshilfe. Denn heute gilt immer noch das Doppelbesteuerungsabkommen aus dem Jahre 1996.
Die Amerikaner wissen seit 16 Jahren, dass die Schweiz keine Amtshilfe gewährt für bloße Steuerhinterziehung. Das neue Doppelbesteuerungsabkommen wird das verändern und die Schweiz hat dort sämtliche Handlungen vorgenommen, die sie gekonnt hat. Aber das Doppelbesteuerungsabkommen, das neue, ist nun in den USA selber blockiert.
In den USA muss der Senat das neue Doppelbesteuerungsabkommen noch ratifizieren. Erst dann ist Amtshilfe auch in Fällen von Steuerhinterziehung möglich. Aufgrund dessen erwartet auch Martin Neville kurzfristig keine negativen Konsequenzen aus den USA durch dieses Urteil. Der Leiter der Handelskammer Schweiz-USA glaubt zum Beispiel nicht an weitere Klagen gegen Schweizer Banken.
Ich glaube nicht, dass diese Eskalationsstufe in naher Zukunft realistisch wird. Sicher auf lange Frist ist das eine Möglichkeit und ein Risiko, aber im Moment sind doch Verhandlungen und Diskussionen das Wichtigste.
Und diese laufen weiter. Da geht es unter anderem auch um ein Globalabkommen mit allen Schweizer Banken, das die Vergangenheit regelt. Dieses sei durch das Urteil aber nicht in Gefahr, betonen alle Seiten.
Info 3 Abend.
China erlebt derzeit einen veritablen Politkrimi, der wohl kein Hollywood-Drehbuchautor so hinkriegen würde. Es geht um Mord, Macht und Korruption. Konkret um einen Machtkampf in der Führungsetage der Kommunistischen Partei Chinas. Im Mittelpunkt steht der charismatische 62-jährige Spitzenfunktionär Bo Xilai, der vom Politbüro von allen Ämtern suspendiert worden ist. Und seine Frau, die festgenommen wurde. Das Politbüro wirft Bo Xilai, Zitat, «schwere Disziplinarvergehen» vor. Ich habe unseren Korrespondenten Urs Morf in Peking gefragt, «schwere Disziplinarvergehen, was heißt denn das im Klartext?»
Nun, normalerweise ist das in Chinas KP der Code für Korruption. Aber im Fall von Bo, da geht es offensichtlich um noch weit Schlimmeres. Er soll nämlich versucht haben, eine Strafuntersuchung gegen seine Ehefrau wegen Mordes zu verhindern.
Und was ist denn da dran an diesen Vorwürfen?
Nun, die Ehefrau von Bo ist natürlich noch nicht rechtsgültig verurteilt, erst in Untersuchungshaft, aber es gibt doch einige Fakten. So ist im letzten November in einem Hotelzimmer in der Stadt Chongqing, wo Bo Xilai bis vor kurzem regierte, ein englischer Geschäftsmann tot gefunden worden. Und der wurde dann unter sehr mysteriösen Umständen sehr schnell eingeäschert, ohne richtige Untersuchung, und da kam dann plötzlich der Verdacht auf, dass er von Bo Xilais Frau ermordet worden sein könnte, weil die hatten eine sehr starke, sehr lange Geschäftsbeziehung, aber in den letzten Monaten hat es offenbar Streit gegeben.
Jetzt tönen diese Vorwürfe in diesem Fall recht plausibel. Trotzdem, Bo Xilai galt ja lange als roter Star am chinesischen Polithimmel. Jetzt steht er so unter massiver Kritik. Was steckt denn da dahinter?
Das eine ist natürlich so, er ist wirklich der rote Star gewesen. Er hat sich profiliert mit einem Revival von Maoismus, mit Kulturrevolutionsliedern und so weiter. Das andere ist aber eben auch, er war im Unterschied zu den meisten von diesen Parteifunktionären sehr charismatisch. Also er hatte eine Körpersprache, er war redegewandt, er war spontan und sehr beliebt bei der Bevölkerung. Und ich glaube, dass diese zwei Sachen zusammen, dass das stark angeeckt hat beim Rest der Parteiführung, dass man ihn deshalb in diesem Machtkampf ausgebotet hat.
Dass er so beliebt war, das passte also nicht allen. Jetzt ist Bo Xilai suspendiert, er ist weg. Ist damit auch dieser Machtkampf vom Tisch?
Das ist sehr schwer zu beurteilen. Also die Gefolgsleute, die sehen natürlich, wie er jetzt über mehrere Wochen hinweg Schritt um Schritt demontiert worden ist. Im Moment werden sie keinen Widerstand leisten. Aber das alles kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass hinter dieser Fassade von Einheit in der Partei eben alles andere als Einheit herrscht.
Einschätzungen unseres China-Korrespondenten Urs Morf in Peking. Info 3, die wichtigsten Nachrichten und Hintergründe in einer Viertelstunde auf DS3 Virus und DS4 News und im Netz unter ds.ch. Mein Name Andrea Abbühl.